Schönen guten Morgen. Ja, wie ihr schon gehört habt, ist heute das Thema Beten und Fasten. Mein Part ist, das Fasten euch ein wenig näher zu bringen. Christian wird nachher über das Beten nochmal weitersprechen. Hat jemand von euch schon mal gefastet? Okay. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Sehr schön. Bin ich zu laut oder? Ach, okay. Habt ihr Saftfasten gemacht oder Teilfasten? Nur mal eine kurze Einschätzung. Wie war das bei euch?
Nur Wasser.
Alle Achtung. Okay. Dann kennt ihr das ja vielleicht schon ein bisschen, was ich jetzt hier erzählen werde. Markus und ich fasten ein-, zweimal im Jahr. Meistens machen wir das nach Weihnachten, Silvester, wenn man noch so satt ist und erstmal kein Essen mehr sehen kann, dass man auch nicht eingeladen wird und man muss sich nicht erklären, man muss keinen vor dem Kopf stoßen, sondern man möchte es ja auch nicht an die große Glocke hängen und man fastet dann einfach und das ist eine sehr angenehme Zeit, weil es auch so eine schöne, stille Zeit ist. Ich selber habe das Fasten vor etwa 25 Jahren für mich entdeckt, als ich noch sehr oft Migräneanfälle hatte. Ich war damals noch die stellvertretende Personalleiterin von der Bundespolizei hier in Hamburg und für Bremen zuständig und ich hatte mindestens einmal in der Woche, vielleicht auch zweimal, Migräneanfälle, die 1 bis 3 Tage andauerten. Eine Woche hat 7 Tage, ihr könnt also vorstellen, was ich teilweise für Wochen hatte. Um im Dienst sein zu können, habe ich Triptane eingenommen. Das sind also schon stärkere oder spezielle Migränemittel. Ibuprofen oder Paracetamol bringt in dieser Zeit dann überhaupt nichts. Teilweise waren die Anfälle sogar so stark, dass ich Morphium oder Valium injiziert bekam. Dass ich damit meine Leber belastet habe, mir meiner Gesundheit nichts Gutes zugefügt habe, dürfte, denke ich, auch klar sein. Und ich habe natürlich nach mehr Möglichkeiten gesucht, um eine Heilung oder eine Erleichterung zu finden. Das Fasten war für mich eine Erleichterung, denn wenn ich gefastet habe, habe ich tatsächlich mehrere Wochen danach keine Migräne bekommen. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Was kann ich noch zum Fasten sagen? Wenn man es so macht wie Markus und ich, also das Saftfasten, nur Wasser, Tee und Gemüsesäfte, hungert man nicht. Und wenn doch, dann hat man etwas falsch gemacht. Man hat mehr Zeit für andere Dinge, beispielsweise für Geistliche. Der Körper bekommt eine Leichtigkeit und man braucht weniger Schlaf. Man kann beim Essen mit anderen Leuten zusammensitzen und man hat überhaupt keine Bedürfnisse. Im Gegenteil, man ruht so schön in sich. Über den wissenschaftlichen Wert oder ob das Ganze medizinisch sinnvoll ist, möchte ich jetzt gar nicht hier referieren, das liegt auch außerhalb meiner Kompetenz. Ich kann nur für mich sprechen und sagen, von meinen Erfahrungen bezüglich der Migräne und insgesamt auch heute noch für meine Gesundheit, sind die Erfahrungen nur positiv und sinnvoll für mich. Und wenn man dann noch Gewicht verliert, ist das doch Grund genug, oder? Es gibt in dieser Zeit aber noch mehr Prozesse, die im Körper abgehen. Und zwar, es findet auch eine seelische Reinigung statt, wenn man das mal so nennen möchte. Und zwar habe ich, insbesondere wenn ich gefastet habe, sehr intensiv geträumt. Als ich noch am Arbeiten war, habe ich dort seelische Konflikte auch aufgearbeitet. Ich habe meinen Chef angeschrien, oder Ärger, den ich mit dem Personalrat hatte oder ähnliches oder andere Konflikte, habe ich dort mitverarbeitet. Also die seelischen Verarbeitungsprozesse sind auch nicht zu unterschätzen und gehören zum inneren Reinigungsprozess dazu. Und diese innere Reinigung, das möchte ich euch einfach mit ans Herz legen, denn ich glaube, viele von uns können das gut gebrauchen oder es könnte uns gut tun. Wir sind im Alltag so abgelenkt und der Kopf rattert. Wir sind gedanklich schon so weiter, obwohl wir eigentlich noch hier stehen. Während wir sitzen, stehen wir eigentlich schon. Und während wir stehen, gehen wir eigentlich schon. Und so weiter und so fort. Diese Planungen sind bestimmt, oder diese Voraussicht ist in bestimmten Momenten bestimmt sinnvoll. Aber wenn ich eigentlich schon da bin, gedanklich und nicht mehr hier, da wo ich gerade stehe, wie soll ich dann mich selbst irgendwie finden, auf mich besinnen und erst recht, wie soll ich den Herrn dann finden? Das Fasten hilft, diese innere Ruhe zu finden, nicht abgelenkt zu sein. Und so möchte ich oder möchten wir euch das Angebot machen, lasst uns doch zusammen fasten. Und zwar während der Gebetswoche, die nächste Woche beginnt. Jeder so, wie er es kann, wie es in den Alltag passt. Es gibt verschiedene Formen des Fastens und ich möchte euch einige hier vorstellen. Denn was ist denn nun wirklich Fasten? Fasten ist der bewusste und der gewollte Verzicht auf Nahrung, obwohl nicht die Notwendigkeit besteht, denn wir könnten ja was essen. Aber wir verzichten freiwillig. Natürlich ist es nicht jedem von euch möglich, von jetzt auf gleich zu fasten. Das sehe ich auch ein. Und die Gesundheit ist eine gewisse Voraussetzung, die vorherrschen muss. Dann, es muss in den Alltag passen oder es muss praktikabel sein. Aber wie gesagt, es muss ja auch nicht hier die schwerste Form oder die schwierigste Form nehmen, so wie wir das halt immer machen mit dem Saftfasten oder Wassertee, eine Wassertee-Kur machen, sondern man kann auch andere Möglichkeiten wahrnehmen. Ihr habt Zettel verteilt bekommen. Irgendwo habe ich meinen auch, genau da. Dort habe ich oder haben wir verschiedene Formen des Fastens aufgeführt. Hier ist die genauere Erläuterung des Saftfastens, also dass man erst eine Magen-Darm-Reinigung machen sollte mit FX-Passagesalz, Glaubersalz, Bittersalz, whatever, um den Bereich, Magen-Darm-Bereich erstmal vorzubereiten. Das ist furchtbar, das Getränk, ja, das ist für mich immer der schlimmste Schritt, aber danach geht es eigentlich. Und dann kommt nur noch Tee, Wasser und Gemüsesäfte. Mindestens 3 bis 5 Liter sollte man am Tag schon trinken. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich die härteste Form und es müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen und das sollte mit dem Arzt besprochen werden, ob das für einen das Richtige ist. Vielmehr möchte ich euch die anderen Formen eher ans Herz legen, die Formen des Teilfastens. Und man nimmt dort nur, also man verzichtet nur auf einen Teil der Nahrung. Beispielsweise, man macht nur Reistage, nur Kartoffeltage oder man isst nur Gemüse, Rohgemüse, Rohkost. In der Zeit möglichst keinen Kaffee trinken, weil Kaffee wiederum die Magensäfte anregt und man bekommt Hunger. Und man trinkt halt nur Wasser und Tee. Dann gibt es die Möglichkeit des Intervallfasten, ist gerade besonders modern. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden könnt ihr was essen, möglichst reduziert. Oder aber man lässt einfach eine oder zwei Mahlzeiten aus. Nur Mittagessen, nur Abendessen. Oder aber keine Süßigkeiten essen. Ist ja nur für eine Woche. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Oder man sagt, schaffe ich alles nicht, ich muss im Job, ich muss was essen, ich muss einsatzfähig sein. Dann verabschiedet man sich von was anderem, was einen vielleicht ablenkt, nicht gut tun. Beispielsweise eine Woche kein Fernsehen. Eine Woche das Smartphone nur zum Telefonieren benutzen und dann wieder weglegen. Medienfasten. Oder aber auch eine schöne Variante, hat mir mal jemand erzählt, er spricht nur noch positive Dinge aus. Bei negativen hält er die Klappe. Seine Freunde wunderten sich plötzlich über seine Schweigsamkeit. Ich weiß nicht, ob du hier bei diesen Beispielen etwas für dich gefunden hast. Vielleicht hast du auch plötzlich eine ganz andere Idee bekommen, worauf du mal eine Woche verzichten möchtest. Wie gesagt, hier sind die verschiedenen Möglichkeiten. Schaut sie euch an. Die Gebetswoche beginnt in einer Woche. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch Gedanken zu machen. Aber wir möchten euch einladen, diese Erfahrung für euch zu machen, zusammen zu machen. Denn vielleicht nehmt ihr aus dieser Zeit viel mehr mit, als ihr euch im Moment denken könnt. Und das ist vielleicht auch so eine sehr spannende Zeit. Warum in der Gebetswoche? Nun, wir dachten, als wir uns zusammensetzten, warum nehmen wir nicht mal diese Variante? Fasten und beten. Beten und fasten. In der Bibel ist es mehrfach erwähnt. Apostel Paulus fastete, die Aposteln allgemein fasteten. Es ist mehrfach berichtet und dort geschrieben. Gott hat es uns aber nicht als Gebot gegeben. Das hat er nicht gemacht. Er hat es aber auch nicht verboten. Vielmehr hat Jesus öfters gefastet. Also scheint es doch einen Grund zu geben, sonst hätten sie es nicht gemacht. liegt dort vielleicht ein besonderer Segen. Vielleicht wohnt im Gebet während des Fastens eine besondere Kraft inne. Und wenn man sich mit der Bibel bzw. mit dem Fasten in der Bibel beschäftigt, wann wurde es getan? Wenn bestimmte Entscheidungen anstanden? Wenn etwas Großes passieren sollte? Etwas Großes. Vielleicht hast du in deinem Leben ein Gebetsanliegen, ein Anliegen, einen Herzenswunsch. Vielleicht hast du ihn schon seit Jahren. Du betest drum, aber es hat sich bisher nichts getan. Wann erhört der Herr endlich mein Gebet, mein Anliegen, mein Herzenswunsch? Wann geschieht endlich etwas? Und Gott lädt uns ein, ihn auf die Probe zu stellen. Und warum machen wir das nicht einfach mal? Wäre das nicht spannend, in einer Woche Erfahrungen zu sammeln, was ganz Neues zu entdecken? Ich möchte euch einladen, wir möchten euch einladen. Lasst uns zusammen fasten und beten. Die Gebetswoche für uns ganz persönlich und für die Gemeinde neu annehmen, neu entdecken und den Segen empfangen. Den Ablauf der Gebetswoche hatten wir uns so vorgestellt. Such dir eine Form des Fastens aus. Geht in euch, überlegt euch bis zum Beginn der Gebetswoche, welche Form für euch die richtige ist. Auf der anderen Seite habt ihr die Möglichkeit, euer Gebetsanliegen zu formulieren. Für euch selber, für die Gemeinde oder für jemand ganz anderen. Dass ihr es niederschreibt, dass ihr es handfest in der Hand habt. Ihr könnt nächste Woche gerne euer Anliegen, was ihr habt, auch mitbringen, anonym oder gerne auch mit Namen. Und wir heften es an die Wand mit mehreren anderen Anliegen. Und so kann in der Gebetswoche, wenn wir hier die Gemeinde öffnen, täglich 2 Tage ab Sonntag, dann kann man an die Wand rantreten und wir beten gemeinsam für eure Anliegen. Denn das ist Gemeinde, füreinander beten. Wie gesagt, wir beginnen am Sonntag. Die Zeiten findet ihr auch hier, wann wir die Gemeinde öffnen. Am Freitag möchten wir uns dann um 18 Uhr treffen, gerne, wer früher kommen mag, zum Kochen, zum Vorbereiten des Essens. Und wir möchten dann auch das Fasten, wie man so schön sagt, brechen. Ein gemeinsames Fasten brechen, zum Sabbat anfangen. Wir möchten im Austausch sein. Was hat das Fasten mit uns gemacht? Was hat das Beten mit uns gemacht? Was hat die Kombination Fasten und Beten mit uns gemacht? Was gab es für Erfahrungen? Nochmal. Ich lade euch ein, lasst uns zusammen fasten und beten. Geht ins Gebet, schreibt euren Herzenswunsch ein. Bringe deinen Herzenswunsch für dich persönlich, für deine Freunde, für deine Familie, für die Gemeinde. Bring es zu Jesus und sprech mit ihm darüber. Bringe deine Bitte vor. Unterstreiche dein Anliegen mit dem Fasten. Eine Woche lang. Lasst uns dies zusammen tun und füreinander, miteinander beten und den Segen empfangen. Das war jetzt sehr viel. Verzeiht bitte. Aber ich glaube, es könnte wirklich großartig werden. Vertrauen wir unserem Herrn etwas Großes an. Was mein Herzenswunsch ist, mein Ziel, dass ich meinen Herrn, meinen Vater, meinen Retter und Erlöser Jesus, mein Freund Jesus Christus, dass ich zu ihnen eine innigere Beziehung bekomme. Dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass dieses Erlebnis, diese Woche ein Schlüsselerlebnis meines Glaubens wird, ein Schlüsselerlebnis für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde und dass wir was Großartiges mitnehmen. Ich wünsche mir für mich, für uns, für dich ganz persönlich, für unsere Gemeinde, dass wir in dieser Woche wachsen. Wachsen im Glauben, im Miteinanderglauben und in der Sehnsucht für unseren Herrn und dass wir für Christus mehr brennen denn je. Dankeschön.
Genau, mach davon Gebrauch. Ich habe mir überlegt, Pia, ja, wir beide fasten, indem wir Verzicht haben auf das Handyspielen, Tablet und kein Fernsehen. Ist das okay? Also, dann wählen wir eine andere Form. Bevor wir dich einladen dürfen, Christian, für deine Predigt, darf ich Bruder Morgenroth bitten, dass er uns ein Orgelstück spielt, damit wir inne werden dem, was du uns sagen möchtest, Christian.
schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, weil dein Bedürfnis es ist, mit deiner Gemeinde zu sein. Weil dein Bedürfnis es ist, ins Haus Gottes zu gehen, um anzubeten, zu hören, zu lernen und vor Gott zu treten in der Gemeinschaft. Schön, dass du da bist, von klein bis ganz groß. Yvonne, danke dir, dass du uns und auch mir persönlich dieses Thema Fasten näher bringst, näher bringen möchtest. Ich möchte davon Gebrauch machen. Danke, dass du uns da einlädst. Und es ist schön, dass wir die Gebetswoche, die in einer Woche, wie gesagt, stattfindet und beginnt, dass wir eine intensive geistliche Zeit gemeinsam erleben. Lass uns gemeinsam beten und fasten, weil ich noch nie in meinem Leben gefastet habe. Ich habe das noch nie zuvor für mich irgendwie wahrgenommen als ein Mittel. Und dann sprachen wir darüber und dann hieß es, alles klar, dann predige ich darüber. Und jetzt über etwas zu predigen, das du selbst nie erlebt hast, ihr werdet merken, dieser Teil ist sehr stark theoretisch. Aber ich mache ihn auch ganz kurz, weil du hast schon viel geäußert darüber. Das Fasten hat in der Kirchengeschichte eine starke Tradition. Und wir kennen das vor allem aus der Osterzeit oder aus der Vor-Osternzeit, die 40 Tage davor. Da hat sich schon in den frühen Jahrhunderten der Kirchengeschichte eben diese Tradition entwickelt. Und dass man das Fasten mit einbezieht als eine geistliche Übung, um zu entbehren, um sich mehr auf Gott konzentrieren zu können. Auch in der Bibel, Alten Testament wie im Neuen Testament, ist das Fasten nicht unbekannt. Jesus selbst hat wenig darüber gesagt und hat nicht so viel dem ein Augenmerk geschenkt. Aber immer dort, wo in der Bibel das Fasten ein Thema war, war der Beweggrund oder die Gemeinsamkeit aller Bereiche in der Bibel war immer eine göttliche Hinwendung. Zu sagen, ich faste nicht aus dem gesundheitlichen Aspekt, der noch Gewinn bringt, mit zu ihm kommen, sondern dieser geistliche Aspekt zu sagen, Gott, ich tue das, um mich in einer besonderen Zeit mich noch mehr dir hinzuwenden, noch mehr mich dir hinzuwenden. Und ich entbehre und ich will leiden, ich möchte entbehren, um dir zu zeigen, wie wichtig mir eine Sache ist, ein Gebetsanliegen. Und oftmals fastete man zur Zeit von Trauer oder schweren Krankheiten, wo die Fürbitte noch verstärkt werden sollte, eben durch das Fasten. Die Bibel spricht auch an zwei Stellen sehr deutlich darüber, aus welcher Motivation du heraus fasten solltest. Lass es kein Ritus werden, zu sagen, weil eben Ostern vor der Tür steht oder weil jetzt eben halt wir in der Gebetswoche sind, machen wir das aus dem Ritus heraus oder das, sondern was ist deine Motivation dahinter? Was möchtest du damit verstärken? Das ist so die wichtigere Frage. Denn alttestamentlich wurde das Fasten auch im Volk Israel gelebt. Und es gibt im Jesaja 58 ein ganz klares Wort Gottes, wo er sich darauf bezieht, das möchte ich euch mal kurz vorlesen. Da sagt er, ach, wie fromm sie sich doch halten, sagt Gott zu seinem Volk. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihr wohlverdiente Rechte. Gott, ich bin doch ein Gläubiger und ich halte die Gebote und selbst Fasten tue ich. Also darf ich doch Recht haben und das Recht soll auf meiner Seite sein und ich möchte den Segen dadurch für mich verdienen. Und dann heißt es, sagt das Volk, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor, sagt Gott. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken, oh Gott. Und darauf antworte ich, sagt Gott. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das euer Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mit, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch ein Trauergewand mit Asche bedeckt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe, wenn ich euch so fasten sehe? Nein, ein Fasten, das mir gefällig, sieht anders aus. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der nur mit einem Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Dann fastet ihr auf die richtige Art und Weise. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Werdet Menschen nach meinem Wohlgefallen. Dann wird mein Licht euer Finsternis durchbrechen. Dann werde ich zu euch reden. Dann, wenn ihr mich ruft, werde ich euch antworten. Welche Motivation steckt hinter dem Fasten? Was willst du damit bezwecken? Jesus geht selbst darauf nochmal ein, macht sozusagen eine Brücke von dem Hier, wo stand das jetzt gerade drin? Schon wieder vergessen. Jesaja, was natürlich, 58. Macht eine Brücke von Jesaja hin und sagt, wir lesen das in Matthäus 6 über das rechte Fasten in der Bergpredigt. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Gesicht und salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Mach es nicht aus eitlem Selbstzweck heraus, damit die Leute sehen, was du für ein toller Christ bist. Was für ein Christ, was für ein aktiver Christ, es wird Ostern und er fastet. Tu es für dich selbst. Lass gar nicht erkennen, dass du fastest. Rede nicht so viel darüber und wenn, dann nicht, um dich selbst stolz zu machen, sondern weil du Gott verherrlichst. Aber tu es für dich. Was ist deine Motivation dahinter, warum du es tun möchtest? Und somit lernen wir, wenn wir uns mit dem Thema Fasten beschäftigen, dass eben Fasten, dieser Verzicht von etwas, eben das ist, dass ich sage, ich faste Gott, weil ich etwas von dir empfangen möchte. Ich verzichte auf etwas, um mehr Raum und mehr Platz in mir zu haben, um von dir zu empfangen. Und ich bin super neugierig, dass dieses Theoretische ich jetzt praktisch umsetzen darf in einer Woche. Ich weiß noch nicht, welches Fasten ich machen werde oder eine Kombination daraus. Aber auf Dinge zu verzichten, um in diese geistliche Übung einzugehen, mich mehr auf das Wesentliche, das Eigentliche zu konzentrieren. Fasten führt zu einer stärkeren Gottesbeziehung. Sie öffnet die Förmlichen den Weg stärker. Und in dieser stärkeren Gottesbeziehung empfängst du auch mehr Vollmacht von Gott. Das heißt, wenn du dich fragst, wie kann ich vollmächtiger agieren als Christ? Ich glaube, dass das hier ein Weg ist und wir sprechen uns nochmal in 2 Wochen, ob da wirklich was passiert ist. Fasten erhöht unsere geistliche Sensibilität. Du wirst sensibler auf das Wort und auf das Gebet. Fasten führt zur Erkenntnis, dass nicht mein Körper herrschen soll, sondern dass der Geist Gottes herrschen soll. Hier ist eine Verschiebung der Wahrnehmung zu sagen, um das Geistliche geht es in meinem Leben, vielmehr um das Körperliche und ich werde das Körperliche auch entbehren, weil das Geistliche für mich elementarer ist. Fasten ist ein Ausdruck starker Demut. Das heißt im 1. Petrus, den Demütigen gibt Gott Gnade. Fasten bedeutet, dass ich sage, Gott, mein Leib und mein Wohlergehen ist mir nicht so wichtig als die Sache, für die ich bete. Und ich komme vor dich demütig, um dir das vorzulegen, um zu zeigen, dass es um dich gehen soll und um das, um was ich bitte. Und wenn ich da für mich entbehre, so hör mein Gebet. Demütig vor Gott treten. Es beginnt im Kopf und im Herzen als eine Entscheidung. Und dazu lade ich, wie schon Yvonne sagte, ein. Nehmt euch die Woche Zeit, um euch mal über dieses Thema zu befassen und zu sagen, ja komm, ich mach das mal, weil ich es machen will. Zwingt euch nicht dazu, sondern aus dem Herzen raus zu sagen, ich gehe mal diese Reise für mich ein. Und Fasten ist eine Verstärkung des Gebets. Und darauf weist uns die Bibel immer wieder am stärksten hin. Fasten und Gebet gehen Hand in Hand und das eine verstärkt das andere. Wenn ich mir die Zeit des Fastens nehme, dann will mir diese Zeit die Zeit schenken, mehr Zeit fürs Gebet zu haben. Und wenn ich sage, das Gebet ist in meinem Leben mir wichtig, dann unterstützt das Fasten und verstärkt eben dieses dringende Anliegen meines Gebets. Aber was bete ich eigentlich und warum ist Gebet so wichtig? Und darauf möchte ich noch einmal kurz jetzt mit euch eingehen. Ich lade euch aber ein, dass wir noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament gemeinsam lesen. Eine Begebenheit mit Jesus, von der ich denke, dass mir der Heilige Geist sie mir aufs Herz gelegt hat, die Tage, als ich die Predigt ausgearbeitet habe. Hier der Kontext. Die Vorgeschichte, bevor wir reingehen zu dem, wo wir reinlesen wollen, ist folgende. Jesus nimmt sich drei seiner Jünger mit und sagt, kommt mal mit mir auf einen Berg. Und zwar Jakobus, Petrus und Johannes. Und was sie erleben durften, ist die Anwesenheit Gottes selbst. Wir haben hier am Anfang diesen ersten Versen eben diese Geschichte der Verklärung. Ich gehe ganz kurz durch. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider begannen an zu leuchten, weiß und glänzend, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschien Elia und Mose vor ihnen. Aus dem Himmel heraus waren auf einmal göttliche Gestalten aus dem Himmel da. Die beiden redeten mit Jesus und diese drei Jünger sahen das und beobachteten das, was für ein Spektakel sich da eigentlich gerade aufmacht. Mose und Elia reden gerade mit Jesus. Dann erschien Elia und Mose vor ihnen, die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind und das erleben dürfen, dass wir Zeugen sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, einen für dich, einen für Mose und einen für Elia, um hier zu sein, um hier anzubeten. Wir wollen nie wieder weg von diesem Ort, denn es ist ein heiliger Ort. Lass uns hier Hütten bauen und anbeten. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte und war voll außer sich. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Stell dir mal vor, du in deinem Christenleben erlebst auf einmal einen Moment, wo sich eine Wolke niederlegt auf dich. Ein Schatten dich umhüllt und du auf einmal die Stimme Gottes hörst, der zu dir sagt, Jesus ist mein geliebter Sohn. Hör auf ihn. Was würdest du machen? Aber dieses Wort Gottes ist auch an uns gerichtet. Wenn er zu den drei sagt, hör auf ihn, dann sagt er das zu uns. Hör auf Jesus, auf seine Weisungen. Gott selbst legt uns das ans Herz. Schlagt auf die Bibel und lest Jesu Worte und nimmt sie auf für euer Leben. Lernt daraus. Und als sie sich umschauten, sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Und dann gingen sie den Berg wieder zusammen zurück. Und Jesus sagte noch, was ihr hier erlebt habt, erzählt es nicht weiter. Noch ist die Zeit nicht da. Erst später dürft ihr darüber reden. Aber hier war ein ganz besonderer Moment. Und jetzt kommt dieser Szenenwechsel. Was ist denn eigentlich mit den anderen Jüngern? Lass uns mal gucken, was da passiert ist. Als sie nun zu den anderen Jüngern zurückkam, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Schaut her, wo sich seine Gemeinde, seine Jünger aufhielten, womit sie sich beschäftigten. Sie stritten miteinander, sie stritten mit Schriftgelehrten, wer denn klüger und was auch immer ist. Über eine gewisse Sache waren sie heftig am Streiten. Das ist die Situation, die Jesus vorfindet, als er wieder zurückkommt. Gerade eben in der Heiligkeit gewesen, im Gespräch mit Mose und Elia und mit Gott selbst. Und da wurde ihm nicht weniger aufgezeigt als der Weg, den Jesus gehen wird für die ganze Menschheit. Den Weg ans Kreuz wurde ihm da offenbart. Und dann kommt er zurück zu seinen Jüngern, die seine Nachahmer sein sollten, die von ihm lernen. Und er sieht sie streiten. Sobald die Menge Jesus sah, gerieten sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge nun antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Er ist besessen und ich brauche Hilfe. Ich wollte zu dir kommen. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Epileptische Anfälle. Ich habe deinen Jüngern gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Aber sagte Jesus zu ihnen: Nicht geht und wirkt durch meine Kraft und verkündigt meine Botschaft und heilt und tut Wunder und treibt Geister aus und Dämonen. Und sie taten es und jetzt auf einmal konnten sie es nicht. Welche Haltung, was war auf einmal anders in ihnen, dass sie die Kraft verließ? Sie sprachen ein Gebet oder sie befahlen dem Geist und es passierte nichts. Das ist der Kontext. Das ist die Situation, in die Jesus gerade hineingeht. Und dann ist die Reaktion für mich eigentlich sehr nachvollziehbar, die Worte, die jetzt Jesus selbst spricht, Vers 19. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich euch noch lehren, bis ihr es endlich begriffen habt? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesu erblickte, riss er den Jungen hin und her, dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hier, hilf mir und meinem Unglauben. Hilf mir raus aus meinem Unglauben. Ich glaube. Er schaut auf Jesus und erkennt, dass die Frage, die er gestellt hat, eine falsche gewesen ist. Wenn du ihm helfen kannst, wie sagt er das hier? Wenn es dir möglich ist. Denn eigentlich bin ich mit diesem Wunsch gekommen, aber bei den Jüngern schien es nicht möglich zu sein. Wenn es dir möglich ist und der Unglaube des Menschen, dieses Mannes, wurde immer stärker. Denn um was ich dich bitte, ist etwas Unmögliches. Und die Antwort von Jesus ist für mich so bezeichnend, dass er sagt: Wenn es mir möglich ist, fragst du? Was sollte für mich nicht möglich sein? Was sollte für den, der glaubt, nicht möglich sein? In einer anderen Übersetzung, in einem anderen Evangelium wird diese gleiche Geschichte beschrieben. Da sagt er dann weiter: Ihr Menschen, wenn ihr nur den Glauben in der Größe eines Senfkorn hättet, würdet ihr diesem Berg sagen: Beweg dich von hier nach da, und es würde geschehen. Wenn es mir möglich ist. Glaubst du denn nicht? Die Antwort ist so wunderschön von ihm, dass er sagt: Für den, der da glaubt, ist alles möglich. glaubst du? Oder hindert dich dein Sinn, der ausgerichtet ist an das Unmögliche, dass du an das Mögliche glaubst? Und oftmals erlebe ich uns in unserem Christsein genau an dieser Stelle. Dass unser Glaube dort endet, wo die Möglichkeiten auch enden. Weil mein Sinn an das Unmögliche eben aneckt und sagt, darüber muss ich gar nicht nachdenken, über das Unmögliche. Ich werde nicht beten jetzt für die Heilung meines Bruders, weil er schwer krank ist, weil die Gabe habe ich nicht. Weil eigentlich ist es unmöglich. Früher war es vielleicht möglich, aber heute nicht mehr. Wer Glauben hat, der Glaube. Für den, der Glauben hat, ist nichts unmöglich, sagt Jesus. Und was er uns damit aufruft, ist eben zu sagen, Leute, hört nicht auf zu glauben an das Unmögliche und richtet euren Sinn auf das Mögliche, dass das Unmögliche möglich wird. Dann bete dafür. Bete dafür. Bete um die unmöglichen Sachen. Und stell dir keinen Siegel hin zu sagen, den Schritt gehe ich erst gar nicht. Aber nicht, weil es mein Wille ist, sondern Gott, was dein Wille sein soll, soll geschehen. Aber ich werde um die unmöglichen Dinge beten. Vers 25. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du Stimme und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlasse diesen Jungen sofort und geh nie wieder in ihn hinein. Ein Wort, ein Befehl. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her, noch ein einziges Mal und dann verließ er ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er ist tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten und da stand der Junge auf und war gesund. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Warum konnten wir nicht austreiben? Und Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Was er ihnen damit eigentlich sagt, ist, nicht du wirst ihn austreiben können, sondern du bist immer nur der Handlanger Gottes. Du bist immer nur der erweiterte Arm von Gott und die Frage ist, stellst du dich in den Dienst Gottes? Und wenn du sagst, ja, ich will mich in den Dienst Gottes stellen, dann geschieht es durch den Weg des Gebets. Dass du täglich diesen Kanal öffnest zu deinem Schöpfer hin und sagst, Gott, zeig mir dein Willen für mein Leben. Zeig mir deine Wahrheit für unser Leben. Zeig mir, was dein Wille ist, wohin ich gehen soll und was ich tun soll. Und statte mich aus mit deiner Kraft, die von dir kommt, die durch deinen Heiligen Geist kommt. Was er ihnen hier sagt, ist, ihr wart nicht nah genug an Gott. Da war ich einmal kurz weg. Und anstatt, dass ihr ins Gebet geht, weil ihr wisst, wo die Kraftquelle herkommt, habt ihr gedacht, dass die Kraft in euch ist und ihr einfach nur sprecht und es wird passieren. Ihr Lieben, was Jesus uns heute sagen will, weil es dasselbe ist, was vor 2000 Jahren er ihnen gesagt hat. Es waren Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut. Sie waren nichts Besonderes. Und wenn sie damals solche Wunder tun konnten, und wenn sie damals, dann können wir das auch heute noch. Und was er diesen Menschen damals sagt, sagt er uns heute. Und was das Wichtigste ist, bringt er hier auf den Punkt und sagt, willst du das Leben haben mit mir? Willst du als Christ, als sein Nachfolger Jesu, willst du den Willen Gottes sehen in deinem Leben? Bist du bereit, endlich zu hören, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist deine Wahrheit für mein Leben? Bist du bereit, dich dem zuzuwenden, zu sagen, zuerst richte ich mich nach dir aus, anstatt mich nach meinem Willen auszurichten? Wenn dein sehnlichster Wunsch ist, mehr von Gott zu erleben in deinem Leben, wenn dein sehnlichster Wunsch ist, mehr zu verspüren, die Kraft Gottes in dir, wenn dein sehnlichster Wunsch ist der, dass du täglich mehr gefüllt bist mit dem Heiligen Geist und in einer engen Beziehung zu ihm bist, dann sagt Jesus, bete und öffne diesen Kanal und richte dich aus zu dem, der da anbetungswürdig ist. Bete. Verlern das Gebet nicht. Vernachlässige es nicht. Es ist nicht die Sache, die wir tun vom Essen und vom Schlafen gehen oder wann auch immer. Es ist die tägliche Zeit des sich zurückziehens, um mit deinem Vater zu reden. Zu lernen, sich füllen zu lassen von seinem Geist, ihn sprechen zu lassen, ihn kennenzulernen. Beten und fasten. Jesus sagte hier zu den Jüngern, ihr seid nicht nah genug an Gott dran. Kennzeichen deines Glaubens soll das Gebet sein. Das Kennzeichen deines Glaubens soll Gebet sein. Und ein letzter Satz hier noch. Gebet ist Gott zugewandter Glaube. Ist mein Glaube Gott zugewandt? Und wenn ich meinen Glauben Gott zugewandt leben möchte, dann ist Gebet eben dieser Weg. Schlag die Heilige Schrift aus und lerne von ihm. Und nimm dir in deinen stillen Momenten Zeit, um eben vor Gott zu treten. Wir lasen Markus 9. Nur ein paar Sätze vor Kapitel 9. Da sagte Jesus in 8,34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und ich glaube, dass das eben die Essenz dessen ist, was ich versucht habe, euch zu vermitteln, und ich eure Zeit und eure Geduld strapaziert habe, dass Jesus sagt, wer sein Leben finden will, soll es aufgeben und mir nachfolgen. Und natürlich haben wir unser Leben und unsere Familie und unsere Arbeit und unsere To-Dos und unsere Urlaube. Aber verlier nicht das Wesentliche aus den Augen. Nimm dir die Zeit, schneid sie dir raus für deine private Zeit der Anbetung, des sich zurückziehens, um in deiner Verbindung mit deinem Schöpfer zu stehen. Gebet und Fasten. Und vielleicht ist für dich das, was wir in 2 Wochen angehen, die Gebetswoche, ein guter Startschuss und eine gute Möglichkeit, es mal ganz anders auszuprobieren. Jeden Tag für 2 Stunden sind wir hier am Grindel. Der Ort soll ein Ort der Ruhe werden, ein Ort der Stille. Hier wird nicht gesprochen. Hier kommst du einfach nur rein und du wirst verschiedene Gebetsstationen haben. Komm in das Haus Gottes hinein, in die Stille und bete. Ihr Lieben, habt herzlich Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt entlasse ich euch mit meinem Wort. Seid gesegnet.